Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zum Abschluss ihres Osteuropa-Gipfels in Vilnius hat die Europäische Union Russland scharf kritisiert. Es gebe keinerlei Vetorecht bei der Annäherung ehemaliger Sowjetrepubliken an Europa, sagte EU-Kommissionspräsident Barroso. Moskau hatte offenkundig Druck auf die Ukraine ausgeübt und erreicht, dass das Land ein Abkommen zur engeren Bindung an die EU auf Eis legte. Zwei andere Staaten unterschrieben dagegen heute einen Partnerschaftsvertrag.
Georgien und Moldawien, zwei ehemalige Sowjetrepubliken, vertiefen ihre Partnerschaft mit der EU. Eine Unterschrift allerdings bleibt in Vilnius aus. Der Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch, blockiert weiter und verweist auf die enge wirtschaftliche Verflechtung mit Russland. Die Bundeskanzlerin sagt, es gehe nicht um ein Entweder-Oder.
Letztlich hängt es an der Ukraine, ob sie den Mut hat, noch einen Schritt auf Europa zuzugehen. Und dann wird die Europäische Union auch ein verlässlicher Partner sein.
Von den europäischen Partnern will der ukrainische Präsident Wirtschafts- und Finanzhilfe. Forderungen, auf die die EU nicht eingehen will und kann. Auf die Frage, was ihm denn Russland versprochen habe, sagt Janukowitsch nur vage, die Gespräche liefen noch. Russland in Vilnius nicht dabei, aber der Einfluss ist zu spüren. Die EU-Spitzen wollen dieser Einmischung Grenzen setzen. Die Zeiten eingeschränkter Souveränität sind vorbei in Europa. Wir müssen den Druck von außen überwinden. Jetzt ist die Zeit für Mut. Jetzt ist die Zeit für Entscheidungen. Bei der Ukraine, dem Herzstück der östlichen Partnerschaft, ist das bei diesem Gipfel jedoch noch nicht gelungen.
Die EU schickt deutliche Worte gen Moskau. Wirkliche Druckmittel gegen Russland hat sie jedoch nicht in der Hand. Eines jedoch kann Europa am Beispiel Georgien und Moldawien beweisen, dass sie Länder, die sich nach Westen orientieren, wirklich unterstützt, auch wenn Russland die Muskeln spielen lässt.
Eines der großen Projekte der möglichen Koalitionspartner Union und SPD, die Rentenpläne, stoßen in der Wirtschaft weiter auf Kritik. Der neue Arbeitgeberpräsident Kramer forderte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die gesetzliche Rentenversicherung müsse auch künftig solide finanziert sein. Aus Sicht von Union und SPD ist das vorerst gesichert.
Die Unterschrift unter den Koalitionsvertrag bedeutet vor allem für die Rentenkasse zusätzliche Kosten. Und hier schlägt in erster Linie die Mütterrente zu Buche. Knapp 7 Milliarden Euro pro Jahr werden fällig, weil in Zukunft Mütter wie Sie für jedes von 1992 geborene Kind gut 27 Euro mehr Rente pro Monat erhalten. Erst ab 2030 sinken die Kosten dann wieder.
Trotzdem haben wir verabredet, dass wir die mittelfristigen Beitragsziele 22% zu halten im Jahr 2030 auch nicht aufgeben. Und das bedeutet, dass wir im Jahr 2018 einen erhöhten Bundeszuschuss, also Steuermittel, in die Rentenversicherung reingeben müssen.
Diese Überlegungen basieren allerdings auf den Prognosen zu Beschäftigung und Steuereinnahmen, soweit sie aus heutiger Sicht möglich sind. Der CSU-Vorsitzende ist sich bewusst, dass man bei der Finanzierung der Mütterrente mittelfristig auf Sicht fährt.
Die nächsten Jahre ist es finanziert. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was im nächsten Jahrzehnt ist. Auf der Strecke bis 30. Es geht ja hauptsächlich um die Strecke bis 2030. Anschließend nimmt das alles wieder ab.
Die Mütterrente ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Die langfristige Finanzierung ist nur gesichert, wenn sich die Konjunktur und mit ihr der Arbeitsmarkt weiter gut entwickelt. Sollte dies nicht der Fall sein, sind zusätzliche Zuschüsse aus Steuermitteln oder aber eine Erhöhung des Rentenversicherungsbeitrags unvermeidbar.
Die CSU hat als erste Partei den schwarz-roten Koalitionsvertrag abschließend angenommen. Der Vorstand und die CSU-Landesgruppe im Bundestag stimmten geschlossen dafür. Parteichef Seehofer betonte, wie zufrieden er mit dem ausgehandelten Ergebnis sei. Jetzt fehlt nur noch das Ja der CDU. Sie will auf einem kleinen Parteitag entscheiden. Und die SPD lässt alle Mitglieder über die Annahme abstimmen.
Zum bevorstehenden Mitgliedervotum der SPD über den Koalitionsvertrag finden Sie ausführliche Informationen auf tagesschau.de. Auch gegen ein anderes Vorhaben von CDU, CSU und SPD, die doppelte Staatsbürgerschaft, wird Widerspruch laut. Die SPD hatte sich im Wahlkampf für eine weitgehende Lösung ausgesprochen, konnte das aber gegen die Union nicht durchsetzen. In der türkischen Gemeinde, aber auch bei türkischen SPD-Mitgliedern ist jetzt der Unmut groß.
Levent Bayram trägt die Bilder seiner Töchter immer bei sich. Wenn sie erwachsen sind, dürfen sie die türkische und deutsche Staatsangehörigkeit behalten. Für ihn aber, auch in Deutschland geboren, gilt das nicht. Denn der Koalitionsvertrag berücksichtigt nur die jungen Nachkommen nicht-europäischer Eltern.
Ich lebe hier, arbeite hier, verdiene hier, zahle meine Steuern hier. Aber ich darf nicht mal wählen, wer mein Bürgermeister werden darf oder soll. Aber das darf ein Franzose, ein Italiener, der erst vor 3 Monaten gekommen ist, der darf schon wählen.
EU-Bürger dürfen problemlos mehr staatlich bleiben. Das sei ungerecht, schimpft die türkische Gemeinde. Es sei Wortbruch, denn die SPD habe eine umfassende doppelte Staatsangehörigkeit versprochen.
Die Schwäche dieser Einigung ist, dass wir einen Generationsschnitt haben. Das heißt, die erste, zweite und zum Teil dritte Generation davon keinen Gebrauch machen können. Also diejenigen, die für dieses Land geackert haben, ihr Leben sogar gegeben haben, die werden nicht belohnt.
Ganz anders sehen das die Wunschkoalitionäre. Es sei eben ein Kompromiss, sagen sie, aber ein guter, ein Fortschritt für die Integration.
Ich finde, das ist eine wichtige Botschaft, ein wichtiges Signal, gerade an die junge Generation. Das sagt ganz deutlich, ihr seid Teil dieses Landes, ihr seid Teil Deutschlands mit eurer Herkunftskultur.
Das ist ein wirklich riesiger Schritt und es ist ein echter Paradigmenwechsel für die Unionsfraktionen und Parteien, weil die das einfach nicht wollten. Ich freue mich da sehr drüber.
Doch das SPD-Mitglied Bayram will erst gegen den Koalitionsvertrag stimmen und dann aus der Partei austreten.
Die Spannungen zwischen China und Japan nehmen zu. In der von Peking neu geschaffenen Luftraumüberwachungszone haben chinesische Kampfjets japanische und US-Militärmaschinen verfolgt. Hintergrund ist Streit mit Tokio um eine Inselgruppe. Sie liegt im Ostchinesischen Meer und heißt Diaoyu auf Chinesisch, Senkaku auf Japanisch. Seit Jahrzehnten beanspruchen beide Länder das Gebiet, in dem Erdgas und Erdöl vermutet werden.
Die chinesische Luftwaffe in Alarmbereitschaft, Kampfjets im Einsatz. Peking hat heute nach eigenen Angaben amerikanische und japanische Militärmaschinen in der neuen Luftverteidigungszone direkt verfolgt. Der Streit um die unbewohnte Inselgruppe spitzt sich zu. China hatte die neue Flugzone vergangenen Samstag ausgerufen. Danach flogen japanische und amerikanische Maschinen in den Luftraum, ohne sich wie von China gefordert anzumelden. China hatte darauf nicht reagiert. Anders heute. Tokio beansprucht die Felsengruppe für sich. Peking pocht darauf, dass die Inseln zu China gehören. Mit der Verteidigungszone übt China sein Recht auf Selbstverteidigung aus. Das ist kein Angriff auf ein bestimmtes Land und es verstärkt auch nicht die Spannungen in der Region. Wer die Souveränität und die Sicherheitsinteressen Chinas achtet, hat keinen Grund, in Panik zu geraten. Zusätzlich ist der chinesische Flugzeugträger Liaoning im Einsatz, zu Übungszwecken, wie es heißt. Das Säbelrasseln geht weiter.
Vordergründig geht es um ein paar unbewohnte Felsen und vermutete Bodenschätze. Tatsächlich geht es um mehr, um Einflusssphären, Schifffahrtsrouten und um die Vormachtstellung im asiatisch-pazifischen Raum. China lässt die Muskeln spielen und fordert damit auch die USA und deren bislang führende Rolle in der Region heraus.
Die französische Nationalversammlung berät von heute an ein Gesetz, das Geldstrafen für Kunden von Prostituierten vorsieht. Die Befürworter sprechen von einem Vorstoß zur Abschaffung der Prostitution. Die Gegner argumentieren, Prostitution würde damit nur in die Illegalität gedrängt. Vor dem Parlament demonstrierten heute beide Seiten.
Das hier ist ihr Revier. Der Bois de Boulogne, der bevorzugte Ort für Straßenprostituierte in Paris. Ihr Geschäft ist in Frankreich schon jetzt viel eingeschränkter als das von Prostituierten in Deutschland. Bordelle sind in Frankreich verboten, den Frauen hier drohen Strafen. Doch nun will Frankreich noch einen Schritt weitergehen und Prostitution de facto ganz verbieten. Wir sind gegen den Menschenhandel und dagegen, dass jemand seine Gelüste auf Kosten anderer ausleben kann, nur weil er Geld hat. Das älteste Gewerbe der Welt weitestgehend behindern. Das Gesetz, das die Abgeordneten nun beraten, soll die Verhältnisse umdrehen. Nicht mehr die Frauen würden bestraft, sondern die Freier. 1.500 Euro, wer erwischt wird. Richtig so, finden Sie. Prostitution ist Gewalt. Draußen vor dem Parlament demonstrierten heute die Befürworter. Aber auch diese Meinung gibt es. Sexarbeit ist Arbeit, meinen die Prostituierten. Sie will nicht erkannt werden und sagt, dieses Gesetz ist nicht gut, es treibt die Mädchen in den Untergrund Und das spielt Menschenhändlern und Zuhältern noch mehr in die Karten. Wer setzt sich durch? Das Ergebnis ist offen, zumal es in Frankreich auch Männer gibt, die offen käuflichen Sex fordern als ihr gutes Recht. Erst die Homo-Ehe, nun der Kampf gegen Prostitution. Frankreichs Präsident Hollande geht schon das zweite größere gesellschaftspolitische Projekt seiner Amtszeit an. Ein Gesetz, das bei den Franzosen eher umstritten ist. Viele wünschen sich einen tatkräftigen Präsidenten anderswo, bei der Wirtschaftspolitik.
Die EU hat ihren Streit über strengere Autoabgasnormen beigelegt. Die Botschafter der Mitgliedsländer stimmten heute in Brüssel einem Kompromiss zu, der eine spätere Einführung des neuen Grenzwerts vorsieht. Danach müssen nun erst von 2021 an alle Neuwagen den maximalen Wert von 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer einhalten, ein Jahr später als ursprünglich geplant. Bundeskanzlerin Merkel hatte die erste Fassung im Sommer abgelehnt. Das Europaparlament muss noch über den Kompromiss abstimmen. Mehr als 1 Million syrischer Kinder sind nach einem Bericht der Vereinten Nationen auf der Flucht. Die meisten von ihnen lebten in Lagern in den Nachbarländern Libanon, Türkei und Jordanien. Die wenigsten Jungen und Mädchen gingen regelmäßig zur Schule. Viele Kinder müssten mit schlecht bezahlter Arbeit zum Familienunterhalt beitragen.
Abdallah bettelt um trockenes Brot, verkauft es dann als Vogelfutter. So bringt der 13-Jährige seine Familie durch im jordanischen Flüchtlingslager Sattari. Mehr als jedes zweite Flüchtlingskind aus Syrien arbeitet, statt zur Schule zu gehen. Oft Minderjährige, die ihren Vater verloren haben, ihn nun ersetzen sollen. Doch so werden sie ihrer Zukunft beraubt, fürchtet das Flüchtlingshilfswerk. Für die Kinder bedeutet das sehr viel. Sie verpassen nicht nur eine Ausbildung, sie verlieren auch den Anschluss zu anderen Jungen und Mädchen ihres Alters, mit denen sie in einer Schule täglich zu tun hätten. Flüchtlingskinder in der Krise, der Titel der neuen Studie. 270 Kinder aus Syrien hat das Flüchtlingshilfswerk zu ihren Lebensumständen befragt. Die Ergebnisse alarmierend. Viele sind elternlos, entwurzelt, vereinsamt, traumatisiert. Knapp ein Drittel gar so verängstigt, dass sie ihre Baracken höchstens einmal pro Woche verlassen. Andere schließen sich zu Banden zusammen, reagieren Frust mit Gewalt ab. Sie alle haben in der Heimat Furchtbares erlebt, nun fehlen ihnen Hoffnung und Perspektive.
Es gibt Kinder, die stottern, es gibt Kinder, die nicht aus ihrem Haus herausgehen wollen, es gibt Kinder, die sehr zurückgezogen sind. Wir haben auch Kinder interviewt, die beispielsweise Bettnässer geworden sind. Also es gibt verschiedenste Auswirkungen, die Kinder zeigen.
Die Studie, ein Hilferuf an die Welt, eine Generation Unschuldiger nicht einfach abzuschreiben.
Spenden für syrische Flüchtlinge können Sie bei der Bank für Sozialwirtschaft, Kontonummer 9292, Stichwort ARD Syrien Nahost, außerdem über spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen finden Sie auf tagesschau.de. Das Hilfswerk UNICEF fordert mehr Geld, um HIV-Infektionen bei Kindern effektiver verhindern zu können. Nach einem Bericht der UN-Organisation ging die Zahl der Mädchen und Jungen, die sich bei ihren Müttern mit dem Virus angesteckt haben, zwar deutlich zurück. Bei Heranwachsenden zwischen 10 und 19 Jahren sei die Situation aber deutlich schlechter, vor allem in armen Ländern. Während 2005 weltweit 71.000 Jugendliche AIDS-Infizierte starben, waren es im vorigen Jahr 110.000, ein Anstieg um 55%.
In Nürnberg ist am Abend von der Empore der Frauenkirche aus der berühmte Christkindlesmarkt eröffnet worden. Eine als Christkind gekleidete 18-Jährige stimmte mit einem Gedicht etwa 20.000 Besucher auf die Adventszeit ein. Der Markt gilt als einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1628. Die Veranstalter rechnen bis Heiligabend mit mehr als 2 Millionen Besuchern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 30. November.
Ein Tief über der Ostsee bringt heute Nacht besonders dem Süden Deutschlands ergiebige Schneefälle. Dazu gibt's im Bergland Schneeverwehungen. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch im Osten und in der Mitte zunächst verbreitet Schnee- oder Regenfälle, stellenweise mit überfrierender Nässe. Bis zum Morgen zieht sich der Schnee Richtung Alpen zurück. Am Tag meist trübe, besonders von der Mitte bis in den Osten und anfangs auch in Alpennähe gelegentlich Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Die Sonne kann sich später besonders im Süden und Nordwesten gelegentlich zeigen. Heute Nacht im Bergland Sturmböen, morgen Wetterwind schwach bis mäßig, im Osten sowie an der Küste ab und zu frisch. Am Alpenrand heute Nacht -4, an der Nordsee bis +5 Grad. Dort morgen knapp unter 10, im Südosten knapp über 0 Grad. Am Sonntag vielerorts trübe, im Norden und Nordosten fällt etwas Regen, sonst überwiegend trocken. In der neuen Woche erwartet uns erstmal eine meist trockene Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne.
Um 21.45 Uhr sind wir wieder da mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Wie diskutiert eigentlich die CDU-Basis den Koalitionsvertrag und was bezweckt China mit dem Säbelrasseln im Ostchinesischen Meer? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.